Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Selbstvertrauen ist gut. Gottvertrauen ist besser. Wir kennen das alle. Wir sind alle kleine Experten geworden. Auf dem Gebiet der Viren, auf dem Gebiet der Waffenlieferungen. Jeder von uns trägt manchmal dazu bei, ein kleiner Experte zu sein. Ändert das was? Ein Freund von mir ging es einmal so, der ist gelernter Kfz-Mechaniker, hat seinen alten Beruf zwar lange schon nicht mehr ausgeübt, aber er hielt sich doch immer für einen Crack. Und bei so einem Wetter wie heute, Minusgrade, passierte natürlich, was kommen musste, der Motor springt nicht an. Und dann probiert er alles aus, was er gelernt hat, immer noch nichts. Er befand sich da zur Zeit auf einem Besuch bei Arno Backhaus, also nicht bei ihm persönlich, aber sie waren im Gottesdienst gewesen dort. Und der Arno, der ist ja auch nicht unkreativ, kommt dann dazu und schaut sich mal das Ganze an. Und dann passiert natürlich, was kommen musste. Einmal gezündet, pum, 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 Motor läuft. Was sagt Arno? Du hast zu wenig Gottvertrauen. Du hast zu wenig Gottvertrauen, du hast zu viel Selbstvertrauen. So sind wir. Wir sind oftmals diejenigen, die meinen, alles schon zu wissen und zu kennen und zu machen und die Kraft selber zu haben. Gott aber macht es anders. Er zeigt uns, wie bedürftig wir sind. Er macht es nicht aus Prinzip, wie ich das manchmal gedacht habe, dass er mir einen reinwürgen möchte, um mir hinterher wieder die Hand zu reichen. Nein, er ist der Helfende. Er richtet den Scheinwerfer auf unser Leben ohne Beschönigung. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir an die Bibel herangehen. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder wie es in der Jahreslosung heißt, den werde ich nicht abweisen. Da ist jetzt nicht gedacht, ja, die kommen ja sowieso, sondern da ist erstmal gedacht, da ist die ausgestreckte Hand. Er schaut nicht darauf, was wir mitbringen. Er schaut auf das, wie es uns geht. Gott hat nicht den Beruf, uns zu vergeben, wie das der Voltaire gedacht hatte, der französische Philosoph. Gott ist die Liebe, Gott ist die Gnade. Und ein tolles Wort aus dem Johannesevangelium unterstreicht das nochmal von Jesus. Und ich habe das versucht, in diesem Lied eben noch einzubringen von mir. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Jesus möchte von vielen Menschen verstanden werden. So ist es damals auch gewesen in der Zeit seines irdischen Daseins. In Johannes 6 erleben wir so eine Situation, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Da geht es auch um eine Suchaktion, aber nicht so wie eben bei dem 84-Jährigen am Feldberg, sondern da sind die Menschen auf der Suche nach Jesus. Sie möchten Jesus hören. Jesus hat sich aber ihnen entzogen. Immer wieder passiert das. Damals am See Genezareth, da kommt es dann zu dieser Szene, aus der dann berichtet wird. Ich habe uns mal den Bibeltext mitgebracht. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken? Man könnte auch sagen, was sollen wir denn um Gottes Willen tun? Für uns ist das so eine Floskel geworden. Und Jesus antwortet ihnen, das ist Gottes Werk. Ja, was denn? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, dem vertraut, den er gesandt hat. Doch das ist für die Menschen oftmals zu wenig. Da sprachen sie nämlich, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Ein Wunder haben die Menschen erwartet. Was wirkst du? Sie bringen gleich ein Beispiel aus der Geschichte des Volkes Israel. Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, das ist dieses himmlische Brot. Und weil das ja nicht genug ist, nur auf so ein Ereignis hinzuweisen, wird auch gleich nochmal zitiert, was in der Bibel dazu steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus sagte, ich sage euch wahrlich, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern, und da kommt es wieder, mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und um deutlich zu machen, das Missverständnis liegt oft bei uns. Wir wollen das Lebensmittel haben. Wir wollen möglichst sozusagen das Öl und das Mehl zu Hause bunkern. Dass es nicht darum geht, sondern es geht um das Leben. Sagt Jesus nochmal, dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, wie wir das wahrscheinlich auch tun würden, Herr, gerne, gib uns alle Zeit solches Brot. Ja, wir sind ja lernfähig. Wir machen das ja gern mit. Wenn man uns so einen kleinen Schritt anbietet, dann gehen wir den gleich. Aber Jesus sagt, und das ist das Entscheidende, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wir haben diesen Vers oftmals eingerahmt irgendwo hängen. Gedanklich vielleicht auch nur, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Aber was heißt das? Was heißt das für unser aktuelles Leben? Jesus wird deutlicher. Ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen, und glaubt doch nicht. Das ist das Typische. Das kenne ich von mir auch. Ich komme aus einem tollen Gottesdienst nach Hause und denke an ganz andere Sachen. Unglaube heißt nicht, ich bin gegen Jesus. Unglaube heißt, ich habe ihn aus Versehen aus den Augen verloren. Ich habe gerade mich auf was ganz anderes bezogen. Ich gucke auf meinen Kontostand. Ich gucke auf einen bösen Brief, den ich gekriegt habe. Eine Rechnung, die ich nicht bezahlt habe. Es kann alles sein. Aber dann kommt die Auflösung. Jesus kommt zurück in unser Blickfeld. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Das ist das Interessante. Jesus ist nicht einfach der, der gefunden werden will, wie bei so einem Suchspiel, sondern er läuft uns schon entgegen. Das ist dieses Bild des Vaters aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Vater wird hier erwähnt. Wer zu mir kommt, das ist der Vers, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer so zu mir kommt, vom Vater zu mir gebracht. Und dann sagt Jesus noch, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und was das ist, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tag, dieses Ich, Es, dieses Es, was da drin vorkommt. Das sind Menschen. Das sind die Anvertrauten durch Gott den Vater an Jesus. Nochmal, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. So weit geht das. Es ist nicht einfach ein Rezept für die nächsten paar Tage hier. Das mögen die Menschen nicht. Wir möchten gerne den Taschen-Jesus, der uns beim Einkaufen hilft, bei der Parkplatzsuche, der uns den Kontostand so ein bisschen ausgleicht, den möchten wir. Deswegen ist es auch damals so gewesen, die Juden murren über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Was ist denn das für ein Anspruch? Ja? So. Das ist doch Jesus. Kennen wir doch. Nun muss man wissen, das Ganze passiert ja in einer Gegend, wo Jesus von klein auf herumgelaufen ist. Wir kennen Jesus als den Erwachsenen, aber die kennen ihn als Kind. Das ist doch Josefs Sohn. Seine Familie ist bekannt. Wie kann der sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Und ich muss sagen, das ist für mich bis heute eine wichtige Frage. Ich kann dann an dieser Stelle schon das Gespräch abbrechen und sagen, das ist zu viel. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum in vielen Predigten Jesus gar nicht mehr vorkommt. Weil wir ganz genau wissen, Jesus ist ja dieser Mensch, dieser Gekreuzigte, dieser Ohnmächtige. Aber kann er Gott sein? Wie kann das sein? Die Antwort kann sich nur Jesus selbst bei uns geben. Nicht wir. Jesus sagt, murrt nicht, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken, betont er noch einmal, am jüngsten Tage. Diese Antwort, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott, ist nicht eine verstandesmäßige Aha-Antwort, die wir geben können. Jesus sagt, es geht nur über den Vater, nur Gott selbst kann uns dahin bringen. Wir dürfen uns auf ihn beziehen und ihn anrufen und sagen, hey, ich verstehe es nicht. Oder Halleluja, ich habe es verstanden. Ja, er lädt uns ein. Ich habe jetzt mal versucht, den Text ein bisschen uns zu erläutern. Ich gebe uns noch so ein paar kleine Schneisen mit für den Alltag. Zum einen, es gibt kein Unentschieden bei Jesus. Beim Fußball gibt es das ab und zu, dass man mit einem Unentschieden noch weiterkommt und dann den Pokal sogar gewinnt. Aber Unentschieden gibt es bei Jesus eigentlich nicht. Und das ist nicht so wie beim Stalinismus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Stalinismus, russische Revolution. Da ging es immer um die Frage, und die gibt es bis heute, nicht nur in Russland, muss ich dazu sagen, kann ein Staat es dulden, dass es Gegenspieler gibt, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden? Und wir sind ja sehr liberal, wir können das noch zulassen, naja, manchmal auch nicht so gerne. Aber wie ist das denn bei Gott? Das ist doch viel wichtiger. Kann Gott es zulassen, dass es Feinde gibt? Ich behaupte mal, die Weltgeschichte ist der Beweis dafür, dass es so ist. Gott, schreibt Paulus, hat uns in Jesus die Hand gereicht, als wir noch Feinde waren. Wir alle sind Feinde von Gott. Und Jesus ist nicht wie ein Feldherr auf die Welt gekommen, der im Triumphzug sich krönen lässt, sondern er ist auf dem Esel nach Jerusalem gekommen. Ist zwar erst Thema nächster Woche, ich bring's aber trotzdem schon mal. Palmsonntag, Jesus, ta-ta-ta-ta, nee. Er kommt mit dem Lasttier. Er will die Lasten tragen. Er will die Schuld auf sich nehmen. Er will uns gewinnen auf diese Weise. Und wenn wir uns zögern, ihm die Hand zu reichen, ist das überhaupt kein Problem. Auch wenn wir zweifeln, wenn wir uns nicht so ganz trauen, sogar wenn wir uns abwenden, ist das kein Problem. Denn das ist ja der Inhalt der Sendung von Jesus, dass er auf uns zugeht. Der steht nicht an irgendeiner Grenze und wartet, dass wir dann auch noch den Schritt tun. Nein, er geht über die Grenze. Er geht über die Grenze des Todes. So weit geht er. Das ist das Erste. Das Zweite, wir wollen gerne Gott ganz nah bei uns haben. Gott wie so eine Selbstvergewisserung. Gott ist auf meiner Seite. Aber es geht eben auch um den Gott, der die verschlossenen Türen aufschließt. Auch in uns. Es ist nicht so, wie es in der Transaktionsanalyse zum Beispiel heißt. Das habe ich mal gemacht in so einem Tagesseminar. Da geht es immer um die Frage, dass ich mein Gegenüber annehme. Und dann heißt es, ich bin okay, du bist okay. Sondern es geht um das, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Jesus geht auf die Menschen zu, als wären sie gar nicht seine Feinde. Aber warum wird eigentlich keiner abgewiesen? Das ist doch die entscheidende Frage. Weil ich okay bin? In unserer heutigen Zeit sind wir irgendwie geneigt, so zu denken. Ja? Ich bin okay. Ich muss ja schon okay sein. Sonst wäre ich gar nicht hier. Ich habe ja den richtigen Designer an meiner Seite. Dann muss ich ja okay sein. Ich habe eine tolle Brille, dann bin ich okay. Mein Opa sagte das, mit Brille ist man mehr. Nein, wir sind nicht gut, das ist ja das Problem. Oder wir haben es ja gut, könnte man sagen. Uns geht es ja gut. Ich denke, jetzt in der Situation merken wir auf einmal, wenn die Preise klettern im Supermarkt, sagte heute eine Frau im Radio, als ich hierher fuhr, ich habe nur eine Tüte gekauft, 100 Euro. Ich weiß nicht, was sie gekauft hat. Auf jeden Fall, wir merken, auf das, was wir haben, sich zu verlassen, das bringt es nicht. Oder du machst es schon, sagt man manchmal. Du kannst das. Es wurde mir immer wieder gesagt und ich habe es nicht geglaubt. Also es gibt immer Gründe zu sagen, ich mach's eben nicht. Da kann man eigentlich nur noch sagen, mach's gut. Ja? Tschüss. Wer so kommt. Nein, die Botschaft ist doch umgekehrt. Gott macht es gut. Nicht ich bin gut, nicht ich habe es gut, nicht ich mache es gut. Und wir halten uns ja immer für den Nabel der Welt. Aber seit Jesus gekommen ist, müssten wir eigentlich sagen, da ist der Nabel der Welt, wo Jesus ist. In dem Kreuz von Golgatha. Wer Jesus folgen will, wählt nicht den bequemsten Weg. Das ist der dritte Punkt. Entschieden sein ist die Aufgabe, nicht unentschieden. Es gibt manchmal so Einladungen, die uns so einladen, in unser Innerstes hineinzugucken. Wir entdecken in der Bewegung die Gottesenergie, die uns bewegt. Wir verbinden Kontemplation und Körpergespür und richten uns auf die Kraftquelle aus, aus der wir alle leben. Das ist jetzt hier keine Sekte oder Buddhismus oder sowas. Das ist eine christliche Veranstaltung. Machen sogar Leute mit, die ich kenne. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Mausefalle für Menschen der heutigen Zeit. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es die Botschaft sein kann. Früher war das anders. Da gab es harte Zeiten für Predigthörer. Ich kann mich erinnern an einen Vers von Johannes Hansen, dem Evangelisten. Da heißt es, wen Gott heilt, den verletzt er zuvor. Das ist hart. Da ging es um Ehrfurcht vor Gott. Und Demut im Alltag, das war entschieden. Und davon spricht auch Johannes. Das ist der Weg des Jesus von diesem Bild mit der Treppe. Er kommt die Treppe runter. Ja, warum? Weil er uns dienen möchte. Und das Interessante ist, es geht immer um das Leben, um das Lebensmittel. Jesus ist das Lebensbrot in Ewigkeit. Jesus spendet sein Brot, er gibt sein Leben, er gibt sein Fleisch, sein Blut. Eigentlich müssten wir Abendmahl feiern, um das zu verstehen. Er kommt uns so nahe. Merken wir was? Das ist der dienende Jesus. Er wird zum Lebensmittel. Er gibt uns die Kraft, indem er sich selber verzehrt. Er hat, und das ist der Ausgangspunkt von Johannes 6, vorher 5000 Leute satt gemacht, wie ein Familienvater im Judentum hat er das Brot geteilt und er lädt sie ein in das himmlische Mahl seiner Gemeinschaft. Aber es wäre zu leicht zu sagen, es geht ja immer um unser Leben, um unser Hier und Jetzt. Es geht nicht um Fleisch und Blut in unserem Alltag. Da gibt es oftmals Dinge, die uns zu schaffen machen. Ich habe im Radio gehört, das war von Brot für die Welt, eine beauftragte Person, wir könnten den Hunger in der Welt ganz locker stillen. Wir haben genug. Warum machen wir es dann nicht? Das ist die Frage. Das Innere des Menschen und das Äußere spricht dagegen. Es ist etwas Unsichtbares, was uns zu schaffen macht. Gott beschenkt uns, er lässt sein Licht in unser Herz strahlen, darauf können wir uns verlassen, ja. Und wir müssen im Johannesevangelium vielleicht noch mal ein paar Kapitel weiterblättern. Nach der Predigt gibt es ein Lied, da werden wir das miteinander besingen. Es ist nämlich nicht einfach nur das Brot, von dem Jesus spricht. Diese Ich-Bin-Worte, die haben auch zu tun mit anderem, was wir brauchen. Licht, das Licht der Welt. Die da hinten sitzen, wissen, was ich meine. Und die Auferstehung und das Leben. Und die Tür. Und der Weg und das Leben. Und der Weinstock. Das gehört alles zusammen. Das sind diese königlich-göttlichen Bilder, die Jesus gebraucht, um uns klarzumachen, wir können gar nicht ohne ihn. Wir brauchen ihn. Und in Israel ist das von Anfang an irgendwo mitgesagt worden. Auch wenn die heutigen Juden das oft nicht verstanden haben. Wer zu Gott einmal gehört hat, bei dem hört das auch mit dem Tod nicht auf. Ich finde manchmal den jüdischen Friedhof glaubwürdiger als den christlichen. Beim christlichen ist das Grab irgendwann weg. Und die Angehörigen haben vielleicht den Stein noch gerettet und haben den zu Hause irgendwo hingestellt. Im Judentum geht das gar nicht. Da musst du eine Ruhestätte haben. Du kannst hingehen. In Kassel gibt es so einen Friedhof, in der Nähe bin ich aufgewachsen, da gibt es 400 Jahre alte Grabsteine. Da kann man immer noch hingehen. Nicht zurückgewandt. Darum geht es nicht. Es geht um die Ewigkeit. Du bist bei Gott ewig eingeladen. Das ist der Punkt. Die Tür ist auf. Du bist bei ihm zu Hause. Die christliche Hoffnung knüpft daran an, an dieser Vorstellung, du bist bei Gott zu Hause, und das gilt nicht nur für das Volk des Buches. Es gilt für das Volk des Geistes. Das Leben zu haben, das Brot zu empfangen. Und das ist spannend, wenn man einmal guckt, was im Johannesevangelium darüber gesprochen wird, über das Glauben. Das Wort Glauben taucht im Johannesevangelium am häufigsten auf in allen Schriften des Neuen Testaments. Ich möchte Schluss machen mit einer Sache, die ich eigentlich schon gesagt habe. Gott will keine Geschenke, er macht Geschenke. Es hat eine Zeit gegeben, wo Menschen versucht haben, durch ihren Lebenswandel und durch ihre täglichen Verrichtungen deutlich zu machen, ja, ich bin auf Gottes Seite. Ja, ich will das tun. Und wie immer, es passiert natürlich auch, dass es nicht funktioniert. Und im Christentum hat es eine Zeit gegeben, das hat mir einer der theologischen Lehrer in Tübingen immer noch mal deutlich gemacht, wo man auch geglaubt hat, wenn ich einmal zum Glauben gekommen bin, dann geht es nur noch aufwärts. Da kann eigentlich gar nicht sein, dass es noch mal abwärts geht. Wenn das so wäre, wäre der Anfang falsch. Wir müssen uns sehr davor hüten, so zu denken. Wir können jederzeit fallen. Deswegen habe ich in meinem Lied das versucht. Die Offenheit Gottes bleibt, auch wenn ich mich verschließe. Auch bei Menschen, die vielleicht mal hier in die Gemeinde gekommen sind, müssen wir immer wieder darüber nachdenken. Wenn sie nicht mehr kommen, heißt das nicht, die Geschichte ist vorbei. Und das ist die Hoffnung, die ich auch gerne uns weitergeben möchte. Es ist immer noch Licht am Ende des Tunnels. Warum ist das so? Weil es eigentlich ganz schnell geht, wenn ich auf Jesus schaue und er sich auf mich einlässt. Und das hat er ja versprochen. Dann dürfen wir kommen. Das Entscheidende ist nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich habe das mal jemandem gesagt, auf deinem Grabstein wird man mal schreiben, du hast alles richtig gemacht. Nein, darum geht es nicht. Es geht um das, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Haben meine Schwiegereltern sich ausgewählt für ihren Grabstein. Es ist immer eine Einladung damit verbunden. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich in die Welt gesandt hat, ihn nicht zu mir hinzieht. Nehmen wir uns Zeit, auch in diesen letzten Tagen vor Ostern die Geschichte von Jesus noch einmal durchzubuchstabieren. Er lädt uns ein. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du bist das Wort, das vom Himmel gekommen ist. Du bist Fleisch geworden, heißt es in dem Johannesevangelium. Und du willst hineinkommen in unser Leben, ganz real, ganz wie das Licht, das wir erleben, was unser Leben hell macht. Ja, Herr, und du rufst immer wieder neu deine Leute zusammen in die Nachfolge. Du weißt, wie wir manchmal zurückbleiben. Aber das ist nicht schlimm. Wir dürfen neu deine ausgestreckte Hand ergreifen und du gehst mit. Wir möchten, dass die Menschen das erkennen und wir wollen uns jetzt auch einfach dazu bereit erklären, dass du uns gebrauchen willst in dieser Zeit, dass wir es anderen weitersagen, dass wir Zeugen werden von deiner wunderbaren Güte und Gnade. Und erbarme dich über alle, die alles bei sich selber suchen. Hilf, dass die Menschen nicht in die Irre gehen, dass sie Leuchttürme finden, die ihnen den Weg weisen, dass du der allmächtige Gott bist, der die Menschheit nicht sich selbst überlässt, sondern hineinkommt als Diener. Danke dafür. Amen.